Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen. Zu uns gekommen ist jemand, den Sie vielleicht kennen als karrieregeilen Unternehmensberater aus dem Film Zeit der Kannibalen oder Sie haben ihn gesehen als reaktionären Staatsanwalt, Oberstaatsanwalt in Der Staat gegen Fritz Bauer. Sie kennen ihn aus vielen Fernsehrollen und Theaterauftritten. Und jetzt sitzt er hier mit Pudelmütze und ist kaum zu erkennen. Herzlich willkommen, Schauspieler Sebastian Blomberg.
Hallo.
Sebastian Blomberg ist hier mit einem Film, der in der Berlinale Special Gala läuft. Der Film hat während der Berlinale so ein bisschen Ärger bekommen. Ein Gerichtsstreit hat ihnen den Namen genommen. Der Film hieß bis vor kurzem noch Curveball. Ich glaube, wir werden darüber sprechen. Aber erstmal will ich vielleicht kurz sagen, es geht darum, um die Suche nach vermeintlichen Biowaffen im Irak, die 2003 die Begründung geliefert haben für die Invasion in den Irak. Sie, Herr Blomberg, spielen einen Biowaffenexperten vom BND, vom Bundesnachrichtendienst, und werden von einer Kollegin eingeschätzt als Arndt Wolf, heißen Sie. Arndt Wolf ist versessen wie ein Hündchen, das einen Knochen wittert. Sind Sie, Sebastian Blomberg, auch so ein Typ, ein Hund, der, wenn er einen Knochen wittert, sucht und nicht mehr ablässt? So ein bisschen versessen, haben Sie sowas?
Also wenn wir jetzt vom Filmemachen sprechen, dann geht das nicht ohne. Das ist eigentlich letzten Endes wie eine Arbeitsaufforderung an das Filmemachen schlechthin, finde ich. Wenn man diesen Film jetzt im Besonderen anschaut, dann muss man ja sagen, der ist unter so verschärften und widrigen und knackeharten Bedingungen entstanden. Dann geht das gar nicht, ohne dass man sich verbeißt. Insofern ja, natürlich. Also kann ich schon was mit anfangen.
Schauspieler Sebastian Blomberg, mein Gast hier und während der Berlinale zu sehen als versessener Biowaffenexperte beim Bundesnachrichtendienst im Film vom Regisseur Johannes Narber. Ein Film, der auch in der Unterzeile heißt, eine wahre Geschichte, umfasst die Zeit Ende der 90er Jahre bis 2003, als der Verdacht bestand, dass im Irak Biowaffen produziert werden. Sie werden aber nicht gefunden. Sie sind nicht gefunden worden, bis ein Asylbewerber in Deutschland gesagt hat, er habe mobile Produktionsstätten auf LKW gesehen. Und vielleicht hat sich dieses Bild auch bei Ihnen im Gedächtnis eingeprägt, das Bild von US-Außenminister Colin Powell vor der UN, als er die Skizze von diesen vermeintlichen LKW hochgehalten hat und damit quasi die Invasion in den Irak begründet hat. Erinnern Sie sich an die Szene? Haben Sie das noch im Kopf?
Ja, natürlich. Ich wusste natürlich nicht um den Hintergrund, ne? Also das, was der Film erzählt, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht und auch später nicht, aber das ist ja in die Annalen eingegangen.
Denn es war alles eine Lüge. Es war eine einzige Lüge. Es gab diese Produktionsstätten, diese mobilen Produktionsstätten nicht, aber diese Lüge, die irgendwann auch allen bewusst war, ist nicht gestoppt worden und hat eben diese verheerenden Folgen für den Irak gehabt bis heute. Der Film beginnt und endet deshalb mit Gedanken über die Wahrheit. Heißt ja eben auch eine wahre Geschichte. Was ist Wahrheit für Sie?
Für mich?
Mhm.
Was ist wahr? Ja, also das ist jetzt eine gewaltige Frage. Was der Film macht und was mir sehr nahe ist, ist, dass er letzten Endes in der Figur des Wolf auf eine fast, also man muss ja heute sagen, altmodisch naive Art Wahrheit auf seine Wahrhaftigkeit oder die Welt auf ihre Wahrhaftigkeit befragt oder so, ja. Und wenn man diesen Film sieht, dann denkt man ja, das ist schon wie aus einer anderen Zeit. Ne? Der Wahrheitsbegriff, da hat sich so viel getan mit der Zeit und es ist fast eine Ware geworden.
Das habe ich nämlich auch gedacht, dass zwischen 2003 und jetzt in Zeiten der Fake News, wir leben ganz anders. Wir schätzen die Wahrheit vielleicht gar nicht mehr so oder vertrauen noch viel weniger.
Ich glaube schon. Und das Verrückte ist, dass mit diesem Zweifel, der damals ja gehegt wurde an dem Sinn und Zweck eines solchen Krieges, das wurde ja von Schröder regelrecht wahlkämpferisch genutzt, sozusagen, diese Aussage. war also ursprünglich eine linke Position und ist mittlerweile von den Rechten gekapert worden im Sinne von Verschwörungstheorien zu Deep State und so weiter und so fort. Und das liegt in dieser Zeit, dass ein Krieg angezettelt wird unter Vortäuschung falscher Tatsachen, das war, glaube ich, ein Sündenfall, den es so nicht gab vorher.
Ein Sündenfall, ich glaube 2006 ist das rausgekommen, dass es tatsächlich auf einer Lüge beruhte, dass der Asylbewerber sich das ausgedacht hat, um eben ja, unter die Fittiche des Nachrichtendienstes zu kommen, um geschützt zu werden, um nicht abgeschoben zu werden.
Um die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen.
Um die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen, genau. Das alles wird in diesem Film gezeigt. Das sind letztlich keine neuen Fakten. Diese Verstrickungen sind offen. Es hat auch Dokumentationen darüber gegeben. Was will der Film?
Natürlich, dass uns Bewusstsein holen, das, was Sie wissen oder was man irgendwie subkutan so Wissen nennt. Also das ist natürlich mit so einem Film auf eine unterhaltsame Weise, sagen wir mal, irgendwie der Versuch, die deutsche Beteiligung an diesem Sündenfall irgendwie nochmal ins Bewusstsein zu holen. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir das Potenzial immer gesehen haben, oder Johannes natürlich mit seinem Autor, als er geschrieben hat, und wir dann, als wir es gemacht haben, dass man eine todernste Angelegenheit, also in ihrer Konsequenz todernste Angelegenheit, hochnotkomisch hoffentlich irgendwie auch erzählen kann. Ja? Also satirisch erzählen kann, weil es eigentlich eine Politposse ist oder was auch immer.
Es ist wahnsinnig spannend und es ist aber wirklich auch sehr lustig. Sie als etwas weltfremder Wissenschaftler, der also tatsächlich nur hinter diesen Waffen her ist und deswegen, weil er sie finden will, alles glaubt, was man ihm erzählt, wirken zum Teil sehr, sehr komisch. Was war Ihnen wichtig? Was macht diesen Menschen aus?
Ich glaube, wie bei allen die zutiefst menschlichen Irrtümer, mit denen er es zu tun hat, der ist ja erstmal jemand, der besessen ist von der Idee oder getrieben ist von dem Wunsch, endlich den Nachweis zu finden oder den Beleg zu finden für die Massenvernichtungswaffen oder für die Industrieproduktion von Biowaffen. Und dachte natürlich, dass er mit dieser Quelle plötzlich einen Royal Flush in der Hand zu haben. Ne? Also die Antwort auf alle Fragen, Belege seiner Thesen. Und dann in dem Moment, wo er anbeißt und in ihm das Fieber ausbricht, es jetzt tatsächlich wohl zu haben, mehren sich die Zweifel. Und da fängt er dann an und geht dem nach, eigentlich wissend, dass er im Irrtum aufgelaufen ist.
Ja, und dann langsam auch seiner Verantwortung bewusst werdend, was am Ende daraus gemacht wird. Ja. Der BND nannte die irakische Quelle Curveball. Danach ist dieser Film auch benannt worden. Jetzt habe ich eben gerade gesagt, Sie haben gerade Schwierigkeiten mit dem Titel. Worum geht es da? Sie dürfen den Film so hier nicht mehr nennen.
Ja, also eine amerikanische Firma hat Klage eingereicht oder eine einstweilige Verfügung erlassen, gestern 1,5 Stunden vor der Premiere. Wir sind echt durchgedreht. Die Hintergründe dessen weiß ich nicht wirklich. Da ist eine Firma, die hat vor Jahren wohl den Plan gehabt, das zu drehen und hat es nie getan und beansprucht jetzt Rechte an dem Namen. Auf jeden Fall lag die einstweilige Verfügung gestern auf dem Tisch und dann hat die Berlinale in Absprache eben mit Anwälten und so weiter entschieden, der Film wird gezeigt, aber mit geschwärztem Titel. Plakate werden abgehängt, also es sind dann irgendwie in einer Nacht- und Nebelaktion hier die ganzen Plakate entfernt worden und der Auftritt auf der Website ist entfernt worden und so.
Okay, das ist natürlich ein schwieriger Start für einen Film. Drücken
wir trotzdem. Ich finde es herrlich eigentlich, ich finde es gut.
Gut.
Weiter sagen.
Herrlich gut, also auch eine Art von Werbung auf jeden Fall. Ich habe den Film noch unter Curveball gesehen. Im September läuft er in den Kinos. Wir werden sehen, unter welchem Titel dann.
Bogenlampe.
Wie?
Deutsche Übertragung, Bogenlampe.
Unser Gast, der Schauspieler Sebastian Blomberg, spielt häufig unangenehme Zeitgenossen.
Als Sie das eben da vorgelesen haben, habe ich gedacht, ich muss über mein Rollenprofil nachdenken.
Ja, genau, das tun wir jetzt gemeinsam.
Ja.
Also ich habe schon den unsympathischen Unternehmensberater.
Unsympathischer Unternehmensberater, eiskalter Staatsanwalt.
Der eiskalte, reaktionäre, faschistische Oberstaatsanwalt.
Stopp. Reicht.
Staat gegen Fritz Bauer. Ja, das sind Sie da aber tatsächlich. Müssen Sie ja da auch sein. Jetzt sind wir mal bei Ihrem Rollenprofil. Gefällt Ihnen das besonders?
Naja, das ist immer beides. Als Schauspieler wirst du zum Tanz aufgefordert. Du musst ja gucken, wo sind die Angebote und wo liegen deine Möglichkeiten. Ne? Wo meine Entscheidung, weil meine Autonomie liegt, ist zu sagen, nein, mache ich nicht. Ne? Also ablehnen kann ich immer. Ja. Aber es gibt dann halt bestimmte Rollen, die auch in diesem Bereich liegen, ja, den Sie gerade beschrieben haben, wo man sagt, ja, das kann ich auch mit Lust machen. Oder das macht mir auch Spaß. Das ist das vielleicht mein Theatergehen. Ja, ich spiele viel Theater. Solche Figuren haben auch was mit einer Schärfe zu tun, vielleicht auch einer sprachlichen Präzision oder sowas. Ne? Zeit der Kannibalen war ein sehr sprachlastiger Film.
War wie so ein kleines Kammerspiel. Das war ein Film, der nur in Zimmern spielte und wo sie eigentlich nur geredet haben. Mhm.
Und natürlich diese Art, sagen wir mal, da, wo die Komik bösartig wird, da rennt man bei mir offene Türen ein. Das macht schon Spaß. Ich mag das dann auch, solche abgründigen Charaktere zu spielen. Aber bitte nicht nur.
Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es eben Spaß macht, was anderes zu spielen, als man vielleicht selber in sich fühlt. Sie haben von Theatergehen gesprochen, da wird man noch ganz anders rausgefordert wahrscheinlich. Sie haben oft was so Zwanghaftes, nee, nicht Sie, in den Rollen findet man oft was Zwanghaftes, Putzzwang, Sicherheitswahn, so Ticks irgendwie. Und was ganz schön ist, wenn die Kamera dann so ganz nah auf ihr Gesicht zoomt, dann ist das manchmal nur die Augenbraue, die so hochgeht. Oder das ist sehr sparsam eigentlich. Und trotzdem merkt man sofort, was gemeint ist. Dieses sparsame Mittel einsetzen, um aber trotzdem einen Charakter zu zeichnen. Das ist eine besondere Herausforderung, was die Kamera auch angeht, oder?
Ja, also das ist die lustvolle Partnerschaft, würde ich das nennen. Oder
mit
so,
der Kamera? Ne?
Ja, oder die Verheiratung. So,
ne? Weil Sie dürfen ja nicht übertreiben, dann wirkt es ja unglaubwürdig.
Ja, das ist die Frage. Ich glaube, da sind wir auch sehr schnell dabei. Ich finde ja die Übertreibung oder die Zuspitzung, sagen wir mal so, ne, finde ich ja total legitim. Ich finde, wir sind dabei eigentlich zu unmutig. Insgesamt. Also immer diese Authentizitätskeule, die so schnell geschwungen wird. Und oh, das gibt's doch gar nicht und so. Viel zu viel oder irgendwie so. Ne? Ein Beispiel, ich habe jetzt gerade so eine Netflix-Serie angeboten bekommen. Und das ist eine Kleinigkeit, das ist auch ein Vieh von Typ. Ja, also böse, unerträglich. Aber das ist so ein gewaltiger Kostümschinken, das ist so theatral, dass ich so den Eindruck hatte, das ist herrlich, wie Oper. Und ich werde die Gelegenheit haben, also ich werde versuchen, die Mittel dazu auszuschöpfen, ja, der Exzentrik und der, was auch immer, der Bewegung, der Physis, dieses Kostüm, was ich da anhabe, ja, entbehrt jeder Beschreibung. Ich habe irgendwie schwarze Augen und so einen langen Yakuza-Zopf und einen Pelzmantel. Und ich fand das so toll, weil das so selten passiert, dass man im Spiel Freigang hat, weil die Geschichte, die Fiktion ist einem auch irgendwie erlaubt. Das meine ich eigentlich damit, dass wir da immer in so einer Authentizitäts-Ecke sind.
Ich finde das jetzt ganz schön an Ihnen zu beobachten, weil Sie haben Ihr Theatergehen schon erwähnt und man merkt das jetzt richtig. Also wie so am Theater ist es ja viel, viel expressiver sicherlich, die Darstellung, denn es muss ja, die Rolle muss ja über den ganzen Raum kommen. Im Gegensatz, wenn die Kamera hier irgendwie ist, 10 Zentimeter vor dem Gesicht so ungefähr, dann hat man ja eigentlich schon fast überhaupt keine Möglichkeit mehr, ihr auszuweichen und vielleicht, also muss man, ich stelle mir vor, da muss man dann sparsam und automatisch
ja,
muss man sparsam
auch, und zurückhalten. Also natürlich ist das so. Also man muss spielen damit. Ne? Und es gibt ja auch Schauspieler, die gesagt haben, nicht ich gebe das, sondern ihr müsst euch das abholen oder so. Ist natürlich die Frage, ob sie das tut.
Und aber Sie brauchen beides. Sie brauchen Theater und Film.
Ja, also ich glaube schon.
Sie spielen ja auch noch sehr viel Theater. Ja. Sie sind in München waren Sie jetzt lange Zeit. Sie sind in Wien zu sehen, immer wieder. Also ist es das auch, dass dieses Ausbrechen aus dieser, wie Sie es nennen, Authentizitätsfalle?
Für mich ist das kein Ausbruch, weil ich das irgendwie in mir habe oder weil ich mich natürlich am Theater irgendwie mit, wie soll ich sagen, mit anderen Übersetzungen auseinandersetze. Also auf der Bühne bist du ja immer damit beschäftigt, wie zeige ich das? Wie zeige ich das Büro, den Stuhl, die Situation mit reduzierten Mitteln? Die Theatermaßgabe hat ja immer mit einer Übertragung, mit einer Übersetzung zu tun, wo der Film abbildet oder realistisch sein will. Und da kann man sich dann natürlich drüber unterhalten, was ist denn eigentlich realistisch und so weiter und so fort. Zeit der Kannibalen ist insofern ein ganz schönes Beispiel dafür, weil der ja zum Beispiel sich diesem Zwang entzogen hat. Da waren vor den Fenstern, also das ist eine Geschichte von Unternehmensberatern, die in der Weltgeschichte unterwegs sind, durch Hotels tingeln und da ihre Geschäfte machen. Und draußen vor der Tür oder vor den Fenstern sieht man nichts weiter als eine Kulisse. Und die Kulisse ist auch als solche erkennbar. Ne? Also es wird sofort...
Das weiß jeder, man ist jetzt nicht in Dubai oder in Nairobi oder wo auch immer die gerade sind. Mhm.
Und das ist, finde ich, auf eine wunderbare Weise aufgegangen. Also diese Vereinfachung oder wie, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Und dadurch ist dann was anderes in den Vordergrund getreten. Zum Beispiel der Spiel der Schauspieler oder wie echt ist das oder wie sieht Dubai aus oder was auch immer, ich weiß es nicht.
Sie haben diverse Auszeichnungen auch schon bekommen. Jetzt verrät Ihre Biografie aber, dass Sie 5 Anläufe gebraucht haben, um zum Max-Reinhardt-Seminar zugelassen zu werden. Das heißt, Sie sind nicht nur einmal abgelehnt worden, sondern 4-mal.
An der Schauspielschule?
Ja.
Ja, also nicht am Reinhardt-Seminar. Also 5 Vorsprechen an 5 verschiedenen Schulen, ja.
Ach so, ich dachte schon, die hätten sich 5-mal...
Nee, dann hätte ich 5 Jahre mit Vorsprechen zugebracht und hätte
so viel Ausdauer.
Vor allem 24 andere Schauspielschulen ausgelassen. Das macht niemand, also das ist Quatsch einfach.
Ich habe das deswegen, also das hat mich nun auch schon sehr gewundert.
Aber das können Sie auch weitererzählen, das finde ich ganz gut.
Ja, das ist ja jetzt ist es ja in der Welt. Jetzt ist es ja in der Welt, 5-mal ja. Beim Max-Reinhardt-Seminar vorgesprochen.
Der Titel ist verboten worden.
Ja?
Und ich war 5 Jahre lang, ich habe gezeltet vorm Reinhardt-Seminar, bis sie mich angenommen haben.
Ja. Ich sehe die Schlagzeilen schon.
Ja, ich auch.
Jetzt bringen Sie natürlich mein Konzept durcheinander, dadurch, dass Sie sich nur an 5 verschiedenen Schauspielschulen vorgestellt haben. Dann hat das ja, ich dachte, das hat ewig gedauert, bis Sie irgendwie mal loslegen.
Gefühlt war das ewig, also 5 Schauspielschulen. Ich fand das ehrlich gesagt eine Unverschämtheit, dass mich 4 vorher abgelehnt haben. Und war so sauer, als ich in Wien angekommen bin, dass ich glaube, dass mir das geholfen hat, angenommen zu werden. Also ich war so stinkig. Ich habe Bericht für eine Akademie vorgesprochen von Kafka und ich war vorher im Internat in der Schule und habe in der Turnhalle so Bewegungen, so, ne, also habe dann so.
Das ist der Menschenaffe, der sich als
genau,
Mensch
der,
vorstellt.
Der ehemalige Affe, der zum Menschen dressiert wurde und sich Varieté Künstler geworden ist und vor einer Akademie Bericht erstattet über sein äffisches Vorleben. Ganz toller Text. Und ich hatte mir eine weite Hose gekauft, dass die Beine kurz werden, wenn ich mich tief mache und meine langen Arme geübt und so weiter und so fort. Und hatte mir so eine Badekappe ausgeschnitten, so eine alte, so eine Noppenbadekappe, wo nur die Ohren durchguckten und hab mir die so, also das, was ich jetzt als Haare habe, das habe ich damals... Das habe ich damals.
Die Pudelmütze ist gefallen.
Das habe ich damals mit einer Badekappe hergestellt. Und dann war ich an der Rampe und fing an loszulegen und hörte so Getuschel. Und es war wahrscheinlich, weil Ihnen das besonders gut gefallen hat. Aber ich bin dann irgendwann, habe unterbrochen, bin an die Rampe gegangen, habe gesagt, sag mal, kann ich jetzt weiterspielen?
Das hat Sie aus dem Konzept gebracht?
Ich war sauer. Ich wollte, dass die mir zuhören. Und das haben sie auch. Aber ich war so geladen und wollte so sehr dahin oder wollte, dass eine Schauspielschule das jetzt sozusagen anerkennt, dass ich dazu in der Lage bin und dass ich kommen kann. Und ich behaupte bis heute, dass mir diese Haltung dabei geholfen hat.
Bitte? Ja, da kam die Power her dann wahrscheinlich.
Vielleicht, ja.
Ja. Wo kam das eigentlich her, dass Sie so überzeugt davon waren, dass Sie Schauspieler sind? Also, dass Sie unbedingt, waren Sie immer der... Der Klassenclown oder wie war nee. Immer schon?
Nee, überhaupt nicht. Aber was wichtig war oder was wichtig ist auf diesem Weg dahin, ist, dass ich einen ganz tollen Lehrer hatte an der Schule. Ich war vom Internat und hatte einen ganz tollen Theaterlehrer. Keith Lefevre hieß der.
Schöner Name.
Schöner Name, jetzt während Corona ein schwieriger Name.
Keith Lefevre.
Ja.
Oh, okay.
Aber auf jeden Fall, das war mein Theaterlehrer. Und der war so toll, war selber ursprünglich Schauspieler, war englischsprachig, hat in Frankfurt Theater gespielt und ein Theater gegründet und hat sich dann aber entschieden, er will Theater mit jungen Menschen machen und ist dann aufs Internat gegangen, weil er wusste, da kann er das am einfachsten in den täglichen Plan einbauen und wollte jetzt nicht so irgendwie so nachmittags Kinder zusammentrommeln und dann Theater machen, wie auch immer. Und der, mit dem habe ich 3 Jahre Theater gemacht und das war für mich, glaube ich, gewaltig. Ja? Also da habe ich so viel gelernt. Erstens hat es mir geholfen, überhaupt durch diese Schule durchzukommen. Also es war so echt so ein...
Das war der Moment, warum Sie in der Schule geblieben sind. War Schule sonst nicht so?
Das war ein Desaster, solange ich denken kann, bei mir. Schule immer ein Problem gewesen. Und auf diesen Internaten ist es so, dass die außerschulische Tätigkeiten, die es da auch noch gibt, Damit wird so ein bisschen werden deine Schulschwächen sozusagen
ausgeglichen. Konnten sie dann.
Ja, gut. Ja. Und das war halt ganz wichtig für mich. So, ne?
Also der hat sie infiziert, also von Schülerbeinen an infiziert. Sie sind 1972 geboren, spielte zu Hause Theater, Kultur, Kunst eine große Rolle, dass sie sowieso so ein bisschen eine Affinität dahin hatten und man sie darin unterstützte?
Ja, also ich glaube schon, dass meine Eltern irgendwie, es ging ganz viel Musik bei uns zu Hause. Meine Eltern haben sich über die Musik kennengelernt. Die haben in einem Chor in den 60er Jahren bei Karl Richter, ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, Bach-Chor, das war so ein legendärer Chor in der Zeit, da haben die sich kennengelernt. Mein Vater war drauf und dran, hat es dann nicht gemacht, aber war drauf und dran, Sänger zu werden oder wollte eine Sängerkarriere anstreben, hat sich dann aber am Ende nicht getraut. Und ja, und Theater, Oper und so weiter, das war schon alles immer Thema und wir haben zu Hause musiziert und so. Ja.
Vier Geschwister waren Sie oder sind Sie, aber dann haben Sie wahrscheinlich da die Unterstützung bekommen, weil Sie jetzt gerade so erwähnt haben, Ihr Vater hat sich nicht getraut, Sänger zu werden. Sie haben sich von Anfang an als zum Schauspieler berufen gefühlt und es dann eben auch durchgesetzt und durchgezogen und haben ja nach der Akademie, nach der Schauspielausbildung auch sofort Engagements bekommen. Sie waren in Hamburg, Sie waren am Anfang sogar in Wien und in Zürich an den Schauspielhäusern. Hat sie das selber, also ich meine, so der Sprung dann von der Schule in die Wirklichkeit, das ist doch sicherlich ein gewaltiger, aus dem Schutzraum raus in die Wirklichkeit, oder?
Ja, ich habe das damals nicht so empfunden. Das ist, glaube ich, was man später realisiert. Es war so, dass ich vorzeitig mein Studium abgebrochen habe, weil ich die Möglichkeit hatte, an einem Theater zu spielen. Also ich bin eigentlich gar nicht diplomierter Schauspieler oder sowas, das ist man ja dann, sondern ich habe im dritten Jahr die Segel gestrichen, das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt gar nicht. Ich wollte für ein Stück ans Wiener Schauspielhaus gehen, da war Hans Gratzer, das war so ein Autorentheater, wo nur Ur- und Erstaufführungen gespielt wurden. Und da habe ich eine Sache gemacht und dann haben die gesagt, sag mal, willst du ernsthaft an die Schauspielschule zurück? Ist doch irgendwie Quatsch. Also du wirst dieses Diplom nie brauchen. Es wird dir nicht helfen. Wenn man lernen will, wenn man Professor werden will oder sowas, dann ist das alles wichtig. Aber für die Ausübung deines Berufes völlig egal. Und dann habe ich das überlegt und habe gesagt, ja, dann bin ich halt da geblieben. So. Und habe da weitergemacht. Aber erstmal war das aufregend für mich, dass ich war 22 gewesen, mein erstes eigenes Geld verdient habe. Und für mich war es aufregend, aber nicht überfordernd oder so. Es war einfach nur toll, dass ich so früh die Möglichkeit hatte, mit auch tollen Kollegen zusammenzuarbeiten.
Wir haben gerade über Ihre Anfänge einiges gehört. Es ging über Hamburg oder ich weiß gar nicht, ob über Hamburg, also Wien, Zürich haben wir gesagt, an die Bühnen. Dann in Hamburg waren Sie. Sie waren lange in München am Residenztheater. Sie haben eben schon einen Regisseur, mit dem Sie zusammengearbeitet haben, erwähnt. In München haben Sie viel mit Dimitar Gotschew gearbeitet. Würden Sie sagen, es gibt für Sie Menschen, die haben mich geprägt, die haben mich als in meinem Schauspielersein, jetzt egal ob Bühne oder aber auch Film, geprägt?
Ja, also Dimitar Gotschew ist auf jeden Fall der Erste, der mir einfällt. Das hat auch damit zu tun, dass er der Älteste war. Also als ich ihn kennengelernt habe, war er nicht alt, aber er war unter den Regisseuren, mit denen ich gearbeitet hatte, mit Abstand der Älteste und der die meisten Erfahrungen mitgebracht hat.
Was man dann auch sofort merkt als Schauspieler und annehmen kann, diese Erfahrung? Oder
das merkst du oft. Also ich fand, dass man das auf eine gewaltige Art merkt. Das hat aber auch damit zu tun, und das fand ich immer aufregend, dass wir uns biografisch so derartig unterscheiden, dass er so aus so einem völlig anderen Kulturraum kommt. Natürlich hat er schon lange im Westen gearbeitet, aber stammt aus Bulgarien, ist dann irgendwann in den 70er Jahren, glaube ich, aus Bulgarien nach Deutschland gekommen, weil er Berufsverbot hatte. Er kannte die gesamte Ostberliner Theaterszene unter Benno Besson und wie sie alle heißen. Das heißt, ich hatte bei dem auch immer das Gefühl, mit so einem Fossil des Theaters zu tun zu haben, aber auf eine gute Weise, also ein lebendiges, das Gegenteil von Tod. Das hat alles Eingang gefunden in seine Arbeit, in seine Art und Weise, wie er mit Texten und Inszenierungen umgegangen ist, mit der Spielweise und mit Schauspielern. Er hatte ja eine unfassbare Liebe und Hochachtung vor Schauspielern und die kannte ich zum Beispiel auch nicht in der Form von jüngeren Regisseuren.
Die haben Sie eher benutzt oder?
Naja, also sagen wir mal so, wenn du so ein partnerschaftliches Verhältnis mit einem Regisseur eingehst und du siehst, wie versessen der ist von deiner Arbeit und das in Empfang nimmt und damit Sachen macht, und das ist nicht nur eine Regieanweisung, das ist, heißt eben nicht, geh mal von da nach da oder so, keine Ahnung, aber diese Suchen, die über die Proben stattgefunden haben, waren immer durchdrungen von seiner Liebe und Hochachtung vor den Leuten, mit denen er gearbeitet hat. Und das ist ein gewaltiger Motor natürlich. Mhm. Also, weil du dann auch willst,
auch für
Neues
ihn.
Und Äußerstes ja. sozusagen ja. hinbekommen willst.
Ja. Ist eigentlich Schauspielerei oder ist ja Schauspieler sein, Schauspielerin sein, ist das eigentlich ein Beruf, wo man Teamplayer ist oder ist man da eher Einzelkämpfer?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, also Filme, auch Theater, kann nicht entstehen, ohne dass man irgendeinen Begriff von Solidarität eigentlich auch hat. Beim Film ganz ausgesprochen ist für mich bis heute ein Rätsel, warum das in manchen Filmen funktioniert und nicht. Ja, das ist sehr unbestimmt. Diese Chemie, die am Set herrscht und die alle mit einer Idee verheiratet, das gelingt oder gelingt nicht. Und das merkst du immer. Wir Schauspieler haben ja viel Zeit, wenn wir drehen, dann gibt es unendliche Pausen, wir hängen rum und warten und so weiter. Und ich liebe das aber, da zu sitzen und zu beobachten, wie funktioniert das hier gerade? Gibt es hier Leute, die überhaupt keinen blassen Schimmer davon haben, was sie hier eigentlich tun, zu welcher Veranstaltung sie gebeten sind? Und das ist interessant, das ist manchmal so. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass ihnen keiner sagt, du sollst jetzt das und das tun, wir machen das und das, das ist der Film. Es hat auch was mit so einem originären Interesse zu tun, mit so einem Angezündetsein, ja. Also ob die Leute, also ich weiß, dass ich Filme gedreht habe, wo die Leute gesagt haben, das ist aber gut. Und es gibt ja Leute, die lesen Drehbuch nicht oder nur oberflächlich, wenn sie bei so einem Film zusagen. Aber sie haben nicht das gleiche Commitment, was du als Schauspieler hast oder als Regisseur, ne? Also wenn du, keine Ahnung, Kabel durch die Gegend trägst oder ein Praktikant bist oder weiß der Teufel was. Ne? Ich will das überhaupt nicht bewerten, das ist einfach so, liegt in der Natur der Sache. Das heißt, es funktioniert irgendwie nur, wenn sich die Leute als Teil einer Idee verstehen, das behaupte ich. Und das meine ich jetzt nicht politisch, idealistisch oder irgendwie sowas, sondern was mitbekommen von dem Atem. Und beim Theater ist das natürlich auch so, aber als Schauspieler musst du auch so ein gesundes Maß an Egozentrik haben. Das glaube ich schon. Und damit meine ich nicht den doofen Teil an Egozentrik, sondern an Unbedingtheit gegenüber der eigenen Sache. Also du musst ein absoluter Nazi sein, was die Belange deiner Figur betrifft. Das meine ich damit eigentlich. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, aber...
Das Wort Nazi würde ich da in dem Zusammenhang vielleicht nicht verwenden, aber ich glaube, man versteht, was Sie meinen mit der Unbedingtheit,
ja.
dem Verschriebensein.
Ja.
Wann sind Sie zufrieden mit dem, was Sie abgeliefert haben? Merken Sie das während des Filmes schon, das war gut? Oder erst, wenn am Ende die Kritik sich darüber äußert?
Nee, also tatsächlich ist das überhaupt nicht so. Das sage ich ganz ehrlich, das findet viel früher statt. Es ist so, dass ich, und zwar zufrieden, das mal vorneweg, bin ich nie. Nie, 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 nie. Ich war noch nie zufrieden mit etwas, was ich gemacht habe.
Das ist ein schrecklicher Zustand.
Ganz schlimm. Aber ich finde ihn irgendwie, was soll ich machen? Ist halt so. Sind Sie immer zufrieden mit dem, was Sie machen?
Nein, ich bin nicht immer zufrieden, aber ich bin nicht immer unzufrieden.
Ja, aber gibt's, wohin würden Sie sich räumen? Eher in dieses Lager, ich bin immer jemand, der noch kritisch ist oder so? Oder sind Sie da genügsamer und sagen, hey, komm, das war doch super.
Ich wäre jetzt sehr unzufrieden, wenn Sie mir das Heft aus der Hand nehmen würden und plötzlich der Moderator hier würden. Also.
Entschuldigung.
Aber da ist vielleicht der andere Beruf, vielleicht auch noch der...
Nein, mich beschäftigt das total, weil... Es gibt unter meinen Kollegen gibt es solche, die mit einer ganz anderen Abgeklärtheit arbeiten. Und bei mir ist das immer so ein Stress. Ich kann danach, meistens kann ich mich einliefern lassen. Das ist einfach so. Wenn ich so einen Film gedreht habe, ich bin fix und fertig. Bei mir liegen 4 Kilo Post zu Hause, die ungeöffnet waren. Ich kriege es nicht hin, irgendwas anderes zu organisieren. Und ich bin so... Ich weiß nicht, aber ich beobachte dann Kollegen und die sagen, war gut. Und ich denke so, sag mal, das kann nicht wahr sein. das war nicht gut, wir müssen weiterarbeiten oder lass mich in Ruhe, ich muss mich konzentrieren oder Heroin, wo ist Heroin? Bringt mir Heroin ans Set oder so. Keine Ahnung. Diese Art von Ruhe habe ich im Arbeiten nicht, das muss ich wirklich sagen. Und das liegt auch danach. Ich gucke meiner Arbeit sehr kritisch zu. Das ist anstrengend für alle, die mit mir arbeiten. Weil sie sagen, oh ey, Blumberg, jetzt gib doch mal Ruhe. Das ist ein super Film geworden und du hast das toll gemacht. Nee, es gibt zu allen Filmen, die ich gemacht habe, eine lange Liste von Dingen, von denen ich absolut überzeugt bin, die hätten wir besser machen können. Das ist einfach so. Da gebe ich auch keine Ruhe.
Schauspieler Sebastian Blumberg, auf der Berlinale mit dem Film Curveball, unter welchem Titel auch immer er in der nächsten Zeit im September ins Kino kommt. Da können wir Sie dann also wieder sehen, können dann beurteilen, wie wir Ihre Rolle in dem Film sehen.
Genau.
Wie Sie sie selber gesehen haben, haben wir ja eben vor der Musik gehört. Wo sind Sie noch zu sehen? Welches ist Ihr nächstes Projekt?
Am Theater ist es im Hamburger Schauspielhaus. Im Sommer mache ich eine Arbeit mit Karin Bayer das erste Mal, also nicht das erste Mal im Schauspielhaus, aber unter ihrer Ägide sozusagen und Regie. Und dann werde ich einen Tatort drehen.
Ja, warum lachen Sie darüber? Das muss man da auch ernst nehmen.
Weil ich eigentlich nicht der 185. Tatortkommissar in Deutschland werden wollte.
Ja.
Und das ist nicht kokett, das zu sagen, sondern ich habe lange mit mir gerungen, wie mit allem. Und die waren aber so wundervoll und haben mich eingebunden in diese Arbeit und haben gesagt, wir wollen, dass du mitmachst. Ich habe jetzt für 2 Tatorte zugesagt, nächstes Jahr und übernächstes Jahr einmal. Also ich bin jetzt auch ein Tatortkommissar.
In welcher Stadt werden Sie denn sein?
In Mainz.
In Mainz. Worauf freuen Sie sich, Herr Blumberg?
Ach, ich freue mich auf ganz viel, auf meinen 4-jährigen Sohn, der mich jetzt fast eine Woche nicht gesehen hat. Und auf meinen eigenen Film, über den haben wir nicht gesprochen, ich will selber einen Film machen. Das handelt von 2 Cousins, das ist eine schwarze Komödie, die in Bayern spielt, in Oberammergau, während der Proben zu den Passionsfestspielen. Kennen Sie die?
Die Passionsfestspiele kenne ich.
Also, ja, genau. Das ist der Rahmen, in dem das alles stattfindet. Und das ist ein Versicherungsbetrug, der verheerend schief geht. So, um es jetzt mal knackig zu machen.
Also so haben wir zum Schluss noch erfahren, an welchem eigenen Projekt Sebastian Blumberg arbeitet. Der hier, der letzte Gast in unserer Berlinale Lounge war. Dankeschön
Danke
für das
auch.
Gespräch hier.
Danke.